Nachdem wir miteinander Nehemia abgeschlossen haben, bin ich vor der Frau Elia angeschaut und jetzt möchte ich dort weiterfahren beim Elisa. Es passt heute gerade gut zu dem Neuanfang, wo eben manchmal bei der Schule in eine neue Klasse kommt oder zu einem neuen Lehrer oder mit einer Ausbildung und so weiter. Wir haben auch da einen gewissen Neuanfang, wo wir davor stehen. Wir schlagen miteinander auf, 2. Könige 2 und lesen von Vers 12 bis zum Schluss von dem Kapitel. 2. Könige 2, Vers 12 bis 25. Der Elia ist da im feurigen Wagen und mit der Ross in den Himmel geholt worden und jetzt ist der Elisa zurückgeblieben und da setzt sie. Er sagte, und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Da fasste er sagen, hat von Gottlosigkeit, von Unmoral, nur so ist dort sehr breit gewesen, sehr offensichtlich. Der Ahab, der gottlose König, hat 22 Jahre dort gewirkt mit seinem Götzendienst. Nach ihm ist der Ahasia gekommen, 2 Jahre. Und jetzt, ab dem Kapitel, ist der Joram König auch wieder ein Sohn vom Ahab. Und das Urteil Gottes ist über all 3 Könige genau das gleiche gewesen. Er tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Von der Jahreszahl her sind wir ungefähr jetzt 848 vor Christus, wo der Elisa mit seinem Wirken anfängt. Jetzt können wir uns fragen, beinhaltet die Geschichte, die wir jetzt anschauen, nur Negatives? Jetzt habe ich gerade ein negatives Bild weitergegeben. Das ist nicht ermutigend für einen Neustart, für einen neuen Anfang. Und da darf ich euch sagen, nein, es behaltet auch sehr viel Ermutigendes. Wir sehen da drin die Grösse, die Allmacht Gottes. Und wenn er sich immer wieder zu den Seinigen gehalten hat, auch gerade da so zu seinem Diener Elisa, wenn er ihm den Weg bereitet hat, wenn er ihn bevollmächtigt hat für die Aufgabe, wo er neu reingestellt worden ist. Und das andere, für mich auch ein eindrückliches Bild, es ist nicht ganz, soll ich sagen, biblisch so bis ins Detail, aber Gott tut mit allen Werkzeugen schaffen, weil die Männer auf einer breiten Basis versagt haben und nicht mehr bereit sind, gewisse Verantwortung oder gewisse Aufgaben zu übernehmen, sehen wir gerade in diesen Kapiteln immer wieder, wie Gott auch mit Frauen geschaffen hat. Er hat Frauen platziert, die dann in die Lücke gestanden sind und gewisse Funktionen übernommen haben. Aber auch da drin dürfen wir das Positive sehen, die Grösse, die Allmacht Gottes. Elisa bedeutet, Gott ist Heil oder Gott ist Rettung. Und wenn wir das mit anschauen, jetzt die 3 Begebenheiten, die sich hier abspielen, die wir miteinander gelesen haben, so sind das nicht einfach 3 Episoden, die so ein bisschen wahllos aufgeschrieben sind und uns festgehalten haben, sondern es sind 3 bedeutende Zeichen, es sind 3 Tatsachen, die immer wieder in der gleichen Reihenfolge vorkommen. Und die wir, denke ich, auch so haben dürfen erleben und so dürfen erleben. Der Elisa selber, wenn ich noch kurz zu seiner Berufung einen Gedanken sage, die haben wir im 1. Könige 19 miteinander angeschaut, wo er vom Elia von 12 Jochrindern weggeholt worden ist. Jetzt, ich denke, wir hätten manchmal schon ein Problem mit 1 oder mit 2 Jochrindern etwas zu fliegen. Und der Elisa hat das mit 12 Joch gemacht. Also der Mann hat Fähigkeiten gehabt, der hat Begabungen gehabt und ist auf einem Grossgrundbesitz aufgewacht. Er war gewöhnt, zu befehlen. Nach seiner Berufung vom Elia lesen wir vom Elisa eigentlich fast nichts mehr. Er ist einfach im Schatten von dem Propheten mitgelaufen. Und im 3. Kapitel vom 2. Könige lesen wir, ist es nicht der gewesen, der einem Elia Wasser auf die Hände gegossen hat. Und ich tue mir das so vorstellen, dass bei einem von diesen Reinigungsritualen hat der Elisa immer wieder müssen schauen, dass das Wasser da ist. Und dann hat der Elia seine Hände ausgestreckt und der andere hat mit dem Krug sein Wasser drüber geleert und er hat so die Hände gewaschen, dass das Reinigungsritual passiert ist. Also sehr eine demütige Haltung, eine dienende Haltung. Er war treu gewesen, er war fleissig gewesen, er war willig gewesen. Wenn ich jetzt zu diesen 3 Tatsachen komme, möchte ich die ganz kurz anschneiden und dann möchten wir nachher auf die einzelnen eingehen. Der erste Gedanke, Gott bahnt seinen Diener, oder jetzt auf heute übertragen, seinen Kind den Weg. Der zweite Gedanke, der Herr macht gesund oder macht fruchtbar. Und der dritte Gedanke ist die richterliche Wirksamkeit, wo wir da drin sehen und miteinander anschauen wollen. Wir fangen mit dem ersten Gedanken an. Gott bahnt seinen Diener den Weg. Wir haben es miteinander gelesen. Die sind miteinander unterwegs gewesen, diesen Prophetenschulen nah. Und überall ist das gleiche Echo immer wieder gewesen. Die Prophetenjünger sind dem Elisa entgegengekommen und haben gesagt, hast du das auch mitbekommen? Weisst du auch, dass heute Gott dein Herr von dir weggeholt wird? Und er hat überall können sagen, ich weiss es auch, sind still. Er selber hat bei dem Ereignis dabei sein. Ob er von Gott den Auftrag bekommen hat, Zeuge zu sein von dem oder nicht, die Bibel schweigt darüber. Aber innerlich hat er das miterleben, wenn sein Führer, sein Herr von ihm weggenommen wird. Und darum hat er ihn begleitet, obschon er dreimal aufgefordert worden ist, zurückzubleiben, Gott hat ihn geschickt. Der Weg, wo die zwei miteinander gegangen sind, ist ungefähr 40 Kilometer gewesen. Und ich denke, manches eins von uns hat vielleicht schon nach dem ersten Mal gesagt, ja, ist recht, es ist eigentlich viel ringer, wenn da der heisse Sonne und in dem Wüstending sind, den weiten Weg zu laufen. Ich bleibe da, es ist mir bequemer. Der Elisa ist dabei geblieben. Er ist gegangen. Und jetzt ist der Moment gekommen und jetzt ist er allein. Und darum der Ausruf, der Aufschrei, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Das tut so ein bisschen alles beinhalten von der Allmacht, von der Gegenwart Gottes, wo der Elisa an seiner Seite vom Elia erlebt hat. Und jetzt ist das weg. Und jetzt gefällt's mir, und da ist Gott bis heute gleich geblieben. Immer wieder, wenn's nötig ist, gibt er uns auch noch ein anderes Zeichen. Wie die Plüschtierli, etwas, wo wir uns dran heben können. Etwas, wo uns vielleicht im Moment einfach gerade noch sichtbar und spürbar da ist. Elia ist der Mantel entfallen. Er hat ja den schon bei der Berufung, hat er den über den Elisa geworfen. Der Elisa hat das Zeichen gekannt. Der hat dann aber wieder den Elia immer angehabt. Und jetzt ist der Mantel zurückgeblieben. Und der Elisa kann das sichtbare Zeichen, dass er bei dem Sinn, darf er entgegennehmen. Das andere weiss er noch nicht, das Gebet erhört hat. Er kann es annehmen, weil ihm der Elia gesagt hat, wenn du mich siehst, wenn ich von dir genommen werde, wirst du den zweifachen Teil vom Geist bekommen haben. Das hat der Röbis letztes Mal sehr schön ausgelegt. Das ist zwar jetzt ein Jahr zurück, aber ich denke, die meisten wissen das, nennt das noch im Kopf. Und sonst können wir es nachhören. Jetzt hat er den Mantel aufgelesen und damit bin ich bei dem, wo jetzt Gott den Weg bahnt. Jetzt ist es entscheidend. Er läuft auf den Jordan zu, Ostseite her, auf der Westseite vom Jordan, vielleicht ein Stückchen weg, sind noch die 50 Prophetenjünger. Die schauen jetzt, was passiert jetzt. Jetzt kommt er wieder, alleine, mit der anderen ist nicht mehr da jetzt. Jetzt ist er weggeholt. Ob sie das Ereignis auch mitbekommen haben, vom feurigen Wagen und der Ross, oder ob sie da nicht Zeugen sind mit den Augen, auch darüber schweigt die Bibel wieder, wir wissen es nicht. Aber der Elisa kommt allein auf den Jordan zu. Ich habe mir überlegt, was hätte ich in dieser Situation gemacht? Die 50 Männer wären mir irgendwo ein im Weg gewesen dort. Ich hätte den Versuch gern alleine gestartet, ohne gerade Zeugen, ob das funktioniert und ob das klappt. Der Elisa nicht. Der Elisa läuft auf den Jordan zu und dann macht er einen weiteren Ausruf und sagt dort, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und dann hat er ins Wasser geschlagen mit dem Mantel. Wo ist der Gott? Ist der Gott jetzt mit seinem Diener zurück in den Himmel und tun sie jetzt dort oben feiern und der Elisa ist Mutter allein auf dieser Erde unten geblieben? Oder wo ist der Gott jetzt? Und er darf erleben, was der Psalmist auch sehr schön sagt, Psalm 145, 18, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Und Gott hat durchs Teilen vom Jordan, hat er seinen Diener beglaubigt. Er hat ihm den Weg gebahnt vor der sichtbaren Welt, das Zeugnis, aber auch ihm selber. Also, Der Weg bahnt, war eigentlich auf jeder Ebene. Irdisch, physisch, hat er durch den Jordan laufen. Das Hindernis, das war, war nicht mehr. Das war für den Moment Besittigung. Aber auch für die Prophetenjünger, die zugeschaut haben, ist er beglaubigt worden. Hat er den Weg bahnt. Sie haben ihn als Nachfolger anerkannt. Und jetzt stehe ich dort bei einer Frage, wo ich muss sagen, es hat mir ein bisschen zu denken gegeben, aber ich will nicht sagen, dass ich nicht gleich gehandelt hätte. Die Prophetenjünger sagen zu ihm, wir sind 50 starke Männer, willst du es nicht schicken, dass sie das Gelände ablaufen, all die Hügel und die Täler, ob nicht der Elia irgendwo abgeworfen worden ist und jetzt dort vielleicht noch liegt irgendwo. Er sagt, geht nicht, der Elisa müsste sagen, völlig sinnlos. Das ist dumm, so ein Gedanke. Aber sie haben ihm angehalten, sie drangen in ihn. Am Schluss hat er gesagt, also geht. Sie sind gegangen. Und da möchte ich einfach die Frage in den Raum stellen, haben sie den Wechsel, der passiert ist, nicht so wollen? Haben sie zurückgetrauert an Elia? Den haben sie gekannt. Das war ein bestehender Wert. Ihn haben sie einordnen können. Der Elisa haben sie noch nicht gekannt. Sie wissen nicht, was der ihnen bringt. Wenn ich jetzt nochmal die Kiste erwähne, unsere Aufteilung, vielleicht hat dem Engst noch ein tränendes Auge. Wir haben das gekannt vorher. Und jetzt ist eine neue Situation. Haben wir uns mit dem schon angefreundet? Oder haben wir immer noch nicht ein ganzes Jahr? Gott hat die Jünger zum Punkt bringen, dass sie ein volles Ja haben. Mit dieser neuen Situation, auch mit dem Neuen, das da bei ihnen vorangeht. Und das Gleiche, jetzt könnte ich weitergehen beim neuen Prediger, den wir haben, dass da nicht Vorbehalt sind, dass wir da auch eine grosse Freudigkeit haben und immer wieder dürfen vorwärts gehen. Ich will da nicht mehr auf die Thema gehen. Jetzt will ich einfach noch die Frage in den Raum stellen, wie war es beim Herrn Jesus gewesen? Wie hat er ihm den Weg gebahnt? Von ihm lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vom ersten Moment an, wo seine Mutter Maria durch den Geist Gottes schwanger ist, haben die Probleme, in Anführungszeichen, angefangen. Der Josef hat seine Verlobte verlassen und dann ist der Engel Gottes gekommen und hat ihn aufgeklärt. Nachher, kaum ist er geboren gewesen, der Herr Jesus, ist Todesurteil vom Herodes gekommen, hat wieder Gott eingegriffen und hat die junge Familie nach Ägypten geschickt. Und so ist durch das ganze kurze Leben vom Herrn Jesus, sehen wir immer wieder das Spannungsfeld, wie Gott immer wieder einen Weg aufgetan hat, der im Moment hoffnungslos war. Chancenlos und Gott hat eine Tür geöffnet, er hat den Weg gewiesen. Es gibt uns Mut für unser Leben, für unsere Situation. Ich kenne deine nicht. Vielleicht stehst du auch vor einem Hindernis, wie vor einem Jordan. Siehst nicht weiter, weisst nicht, wie drüber rein. Wenn Gott will, kann er dort die Tür auftun und kann dir einen Weg bahnen, wie er es da gemacht hat. Wie hat es beim Paulus ausgesehen, wo da ganz klein Asien abgelaufen hat, wo im ganzen Nahen Osten das Evangelium verbreitet hat. Und dann ist über ihn das Todesurteil gefällt worden. Und Gott hat über sein Leben gesagt, du musst noch vor dem Kaiser Gott Zeugnis von mir ablecken. Das heisst, bis nach Italien, nach Rom. Schiffunglück und so weiter, der Find hat das zu verhindern versucht. Und immer wieder hat Gott Hand drin gehabt, Weg gemacht, Bahn gemacht, wo nichts war. Und das Gleiche dürfen wir erleben. Wenn wir als seine Diener, wenn wir als seine Kinder unterwegs sind, dürfen wir wissen, er tut uns dort, wo sein Willen ist, den Weg auf, Türen auf. Und wir wollen es nicht so machen, wie die 50 Prophetenjünger oder die 50 Männer, die da gegangen sind. Die haben viel Kraft und Zeit investiert für etwas, das für nichts war. Oder sogar noch Schatten kann bringen. Frust, Enttäuschungen. Und so wenn wir vom anderen lernen, vom Elisa, im Vertrauen auf ihn, wenn wir mutig vorwärts gehen. Wenn ich zum zweiten Gedanken komme, der Herr macht gesund oder er macht fruchtbar, wo wir nachher nicht das Problem sehen oder wo er nach Jericho kommt, hat es mir auch wieder gefallen, wie das erste Sätzchen steht im Vers 19, wo die Männer, die Verantwortlichen zu ihm gekommen sind und sagen, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Positiv. Heute Morgen im Gebet, da einen im Pfarrhaus, hat eins gebetet und hat gedankt, dass wir es so gut dürfen heute in der Schweiz. Unsere Lage ist gut. Die können wir hier einstimmen in die Geschichte. Wir haben all genug zu essen, wir haben Kleider, wir haben alles Dach über dem Kopf. Auch finanziell ist eigentlich alles geregelt, sei das im Spital oder sei das im Alter. Es ist alles klar. Wir haben es gut. Und jetzt kommt da ein Aber. Und das Aber gefällt mir aber auch. Das Aber, wo er da sagt, das Wasser ist schlecht, darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Und jetzt hat Elisa ein Rezept gegeben. Er hat gesagt, bringt mir eine neue Schale und tun Salz rein. Und dann ist er mit dem gegangen und ich denke, die Verantwortlichen haben ihn begleitet, die sind mit dem rausgegangen zu dieser Quelle und dort hat er das Salz eingeschüttet. Haben die das schon mal probiert? Auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin, wo der Brüt spuret, oder Bürlet, sind drei Quellen, die dort kommen. Die eine ist im Wald, die kommt zum Boden aus, die Quelle, die läuft immer. Dort probieren, etwas reinzuleeren in die Quelle nie. Da schüttelt jeder den Kopf. Da müsste er mit Hochdruck versuchen, irgendwie etwas drin zu blasen. Aber wenn er dort etwas draufleert, dann spült das gerade weg, dann ist alles weg. Was soll denn die Geschichte da? Was soll das? Das war eine symbolische Glaubenshandlung, wo der Elisa da mit dem Volk, mit den Stadtverantwortlichen gemacht hat. Das ist nicht in der Handlung selber ein Heilrezept gewesen, dass wir jetzt mit dem Salz oder mit irgendetwas Wunder wirken können. Das ist nicht ein Wundersalz gewesen. Das ist etwas wahrscheinlich gewesen, was aus dem Toten Meer genommen haben, mit all den Sachen, die da mit von den Chemikalien mit drin sind gewesen. Wenn ich jetzt zurückkomme, warum ist das Wasser schlecht? Warum ist das Wasser bös? Dann müssen wir weit zurückgehen. Beim Josua war das die erste Stadt in Jericho, die er eingenommen hat, und dann hat er die Stadt mit einem Fluch beleidigt. Das lesen wir im Josua 6, 26. Zu dieser Zeit verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er an ihren Grund legt, das kostet ihn seinen erstgeborenen Sohn, und wenn er ihr die Tore setzt, das kostet ihn seinen jüngsten Sohn. Dann im 1. Könige 16, 34 lesen wir vom Hiel, der das gemacht hat. Also jetzt vom Elisa zurück, vielleicht 20, 25 Jahre, ist dort einer gewesen, ich tue jetzt das als ganzen verwegenen Mann bezeichnen, der sich ein Denkmal hat wollen setzen und gesagt, ich baue die Stadt wieder auf. Die ist von den Dings her, von der Lage her sehr optimal für die Verkehrsrouten und so weiter. Als er den Grundstein gelegt hat, ist sein ältester Sohn gestorben. Ich will das Gespräch gehört haben von seiner Ehefrau zu ihm. Denken wir, hat die ihm nicht gesagt, Mann oder Schatz, hör auf. Das ist ein heisses Eisen, das wir hier anlangen. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir weiterfahren, dass beim Tor einsetzen auch unser jüngster Sohn drauf geht. Und er wird gesagt, ich will mir da einen Namen machen. Ich will beim Ahab, wollte ich gut dastehen, ich ziehe das durch. Und er hat das durchgezogen. Und er hat sich einen Namen gemacht. Für mich nicht gerade einen ehrenhaften oder einen ruhmhaften, aber er hat die Stadt wieder aufgebaut. Er hat seine Tore wieder eingesetzt und damit das zweite Kind geopfert. Was er aber nicht hätte können machen, ist das Wasser, dass das wieder gut war. Das ist unter dem Fluch geblieben. Und jetzt will ich eine Brücke machen, ich will eine Verbindung machen in unsere Zeit. Ist es nicht das Bild von unserer Zeit? Jericho, ein Bild auf der Erde, wo Gott geschaffen hat, wunderbar, es war alles sehr gut, und dann ist der Sündenfall gekommen, ist der Fluch drin gekommen, und das Ganze war unter einem Fluch gewesen. Und heute in der Schweiz haben wir viele Menschen um uns herum, die spüren das. Einerseits geniessen sie den ganzen Reichtum, den Wohlstand, wo wir drin sind. Wir sind eines der reichsten Länder weltweit, wenn wir nicht das reichste sind. Und auf der anderen Seite weiss jeder Mensch im tiefsten, innersten, wenn er Jesus nicht hat, etwas fehlt. Es ist ein Vakuum da und sie suchen das Vakuum mit irgendetwas zu füllen. Und darum haben wir all die Religionen, die es gibt, wo jeder versucht, auf seine Art die innere, die Seele und den Geist zur Ruhe zu bringen. Wie tragisch, wie notvoll. Und auch wir hätten so einen himmlischen Elisa, den wir in dieser Situation könnten rufen könnten. Der eine Lösung gemacht hat. Der nicht mit ein bisschen Salz, sondern mit seinem Leben, mit seinem Blut, ein ewig gültiges Opfer vollbracht hat, dass alle, die zu ihm kommen, die diese Erlösung annehmen, dürfen den Frieden finden. Dass nachher nicht einfach das Äußere, es ist gut und wunderbar, sondern dass es vor allem da innen auch so sein darf. Das Innere bei uns in unserem Leben so darf sein, dass es gut ist. Jetzt möchte ich wegen der Versuchung vom Wasser noch eine Frage in den Raum stellen. Auf was nehme ich da Bezug? Jetzt habe ich es pauschal auf die Sünde bezogen. Ich will es noch ein bisschen detaillierter machen. Und der Krummacher hat das sehr gut zitiert. Ich will das gerade lesen, wenn er es zitiert hat und nachher noch zwei, drei Gedanken anfügen. Er schreibt, wo an einem Ort die geistlichen Brunnen vergiftet sind und von den Kanzeln herab die Leute statt mit dem Wasser, das ins ewige Leben quillt, mit dem Todestrank jenes modernen Lug- und Truggeschwätzes geträufelt werden. Da ist ein ärgerer Bann als der, der einst auf der Stadt Jericho lag. Mit jenes modernen Lug- und Truggeschwätzes geträufelt werden. Tragisch. Und ich habe mich gefragt, was ist das heute, in der heutigen Zeit, wo uns vielleicht vergiften kann? Und ich will da ein paar Punkte anschneiden. Das eine ist die Medien. Mit ihrem erotischen und mit ihrem okkulten Schund. Wie manche Mann ist vielleicht z'Abend oder z'Nacht vor dem Bildschirm und lässt sich von dem voll träufeln. Und er hat keinen Platz mehr nachher für etwas Geistliches. Es macht ihn zu. Wie manche versucht das innere Vakuum im Alkohol oder mit Drogen zu füllen. Und noch das letzte Übel, das ich anschneiden möchte, ist aus dem Psalm 91, den Daniel gelesen hat, bis zum Vers 4. Und ich möchte dort Vers 6 nehmen. Vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt, tut er uns bewahren. Pest, wo im Finstern schleicht, und Seuche, wo im Mittag Verderben bringt, sind bei mir das üble Nachreden. Das Hinnenumschwätzen. Das sind wie Seuchen, die auch das Wasser vergiften können. Man kann da eine Botschaft hören und dann geht man da raus und dann tut man da draussen vielleicht jemanden verhandeln. Ich habe es jetzt da nicht gerade so erlebt, das darf ich sagen. Und ich bin froh dafür. Aber das könnte sein. Und dann ist bereits wieder etwas Giftiges ins Wasser gekommen, was man nicht will. Das böse Wasser untergrabt das Familienglück, Gesundheit, und zerstört jede Gemeinschaft und Ehe, in der Ehe und in der Gemeinde. Wenn ich zum dritten Gedanken noch komme, die richterliche Wirksamkeit, so ist das auch wieder eine tiefe Wahrheit, die wir daraus nehmen und uns einfach vor manchem auch bewahren. Auf der einen Seite ist der Elisa nach dem Überqueren vom Jordan in Jericho mit offenen Armen empfangen worden. Sie haben an ihn geglaubt, sie sind darauf eingegangen und sie sind gesegnet gewesen. Und im gleichen Land, 8 Kilometer nördlich, ist eine andere Stadt, die Bethel. Und zwar vom Hintergrund her hat die Stadt sehr tiefe, eindrückliche biblische Bezug auch zu den Glaubensvätern. Der Abraham war bereits da und hat einen Altar gebaut. Ein bisschen später, der Jakob bei den Himmelsleitern, hat er dort einen Stein mit Öl gesalbt und damit den Grundstein gelegt. Später ist er zurückgekommen, an dem Stein vorbei, hat dort einen Altar gebaut, ist ihm Gott begegnet. Und jetzt könnten wir die Geschichte weiterführen. Immer wieder war Bethel ein Ort gewesen, wo Gott begegnet worden ist und wo Gott zum Volk geredet hat. Und jetzt aber seit dem Jerobeam ist in Bethel ein goldiges Kalb aufgestellt worden. Ist dort ein unheimlicher Götzendienst aufgebaut worden. Wo alle wahren Christen, alle wahren Juden, die sind zu dem Land, zu dieser Stadt ausgezogen. Es sind dort vor allem noch andere gewesen, die da mitverdienen und mitgeholfen haben. Und das macht es schwierig. Und jetzt will der Elisa sein Dienst gemäss auch in diese Stadt gehen. Und jetzt kommen dort eine ganze Horde junge Männer ihm entgegen. Die Übersetzungen schreiben da zum Teil kleine Knaben und so weiter. Und ich möchte einfach eine Parallele nehmen, wo ich über das Alter ein bisschen einen Hinweis gebe. Der Salomo, als er König geworden ist mit 20, ist der gleiche Begriff geschrieben, wie er da steht bei diesen kleinen Buben. Also das sind auf jeden Fall Männer gewesen, die irgendwo gegen das Erwachsenenalter gegangen sind, die selber entschieden haben, was sie wollen. Jetzt, sie sagen nicht, dass sie nicht auch im Auftrag von der Stadtverantwortlichen reagiert haben, weil sie den gleichen Geist hatten. Ich muss das nicht näher untersuchen. Aber die haben mit allen Mitteln, haben sie ihn wollen verhindern, dass der Elisa nicht in die Stadt kommt. Weil da ist ihr Verdienst dran gehangen, da ist manches von ihrer ganzen Liturgie, all das ist dort zusammengehangen. Sie haben ihn nicht wollen. Und darum ist die Gruppe, die Horde losgegangen, ihn zu verspotten, ihn schauen, zu fertig zu machen, aufzuhalten. Und jetzt möchte ich da einen Moment stillstehen. Wie tun wir das einordnen? Es gibt heute leider Theologen, die sagen ganz einfach, und damit ist für sie die Geschichte erklärt, das ist Altes Testament. Vergessen wir es. Im Neuen Testament tun wir nicht mehr so handeln und so reagieren. Und damit tun sie den Elisa einfach ins Alte Testament verbannen und sagen, wir haben da keine Bewandtnis. Wir tun auf jeden Fall biblisch und christlich handeln. Das ist für mich heikel. Der Elisa hat das Alte Testament gehabt. Und er hat das Alte Testament studiert und ich denke, er hat es gekannt. Und das, was er macht, beruft er sich auf das Alte Testament. Und ich habe mir da nur eine Stelle rausgeschrieben, die ich lesen möchte. Das ist im 3. Mose 26, 21 bis 22, wo Gott dem Volk wieder beide Wege aufzeigen und dann zu ihnen sagt, und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will ich euch noch weiterschlagen, siebenfältig, um eurer Sünde willen. Und jetzt kommt's. Und ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen und euer Vieh zerreißen und euch vermindern und eure Straßen sollen verlassen sein. Das ist eine harte Aussage. Der Elisa hat die gekannt. Und jetzt seht ihr die total gottlose Stadt, wo nichts von Gott und nichts vom Evangelium will, die will ihn abhalten. Und was kann er jetzt machen? Er weiss, von Gottes Seite her steht die unter dem Fluch, die steht so nicht unter dem Segen. Und etwas zwischen denen gibt's nicht. Und so tut er einfach über die Stadt den Fluch wiederholen. Er spricht über die Stadt den Fluch aus. Ganz im Willen Gottes, im Wort Gottes gemäss. Und Gott greift ein. Aber er tut damit Gott nicht vorschreiben, wenn und wie, dass er das Gericht muss schicken. Er überlässt das Gott. Er übergibt das Ganze einfach in Gottes Hand. Und wenn man jetzt meint, man könnte die alte testamentliche Geschichte vergleichen mit dem Lukas 9, 51 bis 56, dann machen wir einen Fehler. Weil dort haben die Jünger zum Herr Jesus gesagt, wo sie bei den Samaritern durch sind und dort gewisser Widerstand war. Als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzerre. Und dann wird das ins gleiche Kistchen genommen und gesagt, da ist der Herr Jesus ganz massiv gegangen. Also auch bei Elisa ist es nicht im Willen Gottes gewesen. Ich hätte mich nicht dafür das zu sagen. Der Elisa ist im Auftrag und im Willen Gottes gehandelt und gewandelt. Und er hat jetzt Gericht über die Stadt ausgesprochen. Und auch da hat Gott schnell eingegriffen. Auch wieder im Zusammenhang mit seiner Ehre. Es ist da um Gottes Ehre gegangen. Und mit der Beglaubigung von seinem neuen Diener, den er da eingesetzt hat. Ich möchte da wieder die Brücke ganz kurz noch machen ins Leben vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat das Leben lang das erlebt. Wenn er mit dem Evangelium, mit dieser frohen Botschaft gekommen ist, hat das geschieden. Er hat Freunde gehabt, Leute, die ihm nachgefolgt sind, und er hat Feinde gehabt, die ihn nicht haben wollen. Noch am Kreuz ist es so gewesen, Lukas 23, 39. Aber einer der Übeltäter, die mit ihm gekreuzigt hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du in gleicher Weise der Verdammnis bist? Im Lukas 10 sagt der Herr Jesus den Jünger, den er ausgeschickt hat, voraus und sagt, wenn er aufgenommen werde, geht in ein Haus, wünscht dem Haus den Segen, wünscht dem Haus den Frieden. Wenn er nicht aufgenommen werde, geht zu dieser Stadt aus und schüttelt den Staub von den Füßen schütteln. Der Apostel Paulus im 2. Korinther 2, 15 bis 16 sagt, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden, diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Das heisst, auch dies und mies kommen und gehen in dieser Welt um uns herum wird immer wieder scheiden. Es wird nicht neutral lassen. Das heisst, die Leute werden nach dem daherkommen, nach deinem Handeln, nach deinem Wandeln, entscheiden, will ich's nicht. Und es wird trennen. Und von dem her gesehen, darf es uns und soll es uns nicht überraschen, wenn wir immer wieder so etwas auslösen bei unseren Mitmenschen. Aber wir werden uns bemühen und Gott will uns Gnade schenken, dass wir in seinen Wegen bleiben und in seinem Segen handeln und wandeln. Wenn ich zusammenfassend nochmal die drei Gedanken nehme, Gott bahnt den Weg, seine Boten, seine Kind und er bahnt ihn auch uns in der heutigen Zeit, wenn wir in seinen Wegen sind. Der Herr macht gesund und fruchtbar. Ich will da eher auf fruchtbar den Schwerpunkt setzen. Es geht im Text auch um die Unfruchtbarkeit. Gesund ist manchmal noch so ein anderes Thema. Ein kurzes Erlebnis. Ein Gottesmann, der sehr früh, weit vor der Pension, gesundheitlich völlig aus dem Arbeitsfeld rausgezogen worden ist. Ein anderer Bruder von der gleichen Gemeinde hat ein echtes Problem gehabt. Er hat Gott nicht verstanden und immer wieder gesagt, warum kann sich das Gott leisten? Warum macht das Gott? Man hätte doch den so nötig gehabt. Und Gott hat ihn auf die Seite getan. Er war gesundheitlich so angeschlagen, dass er den Dienst nicht mehr machen konnte. Eines Tages hat das Gemeindemitglied, der Bruder, den Eindruck gehabt, ich gehe den selber fragen. Vielleicht hat er eine Antwort. Er ist zu ihm gekommen und hat gesagt, du, ich habe ein echtes Problem. Seit es dir so geht, habe ich mit Gott einen Knurz. Hast du eine Antwort? Dann sagt er, nein. Aber weisst, ich mache es so. Ich bin Gottes Kind und der Vater ist nie der Kind über alles eine Erklärung schuldig. Er macht Sachen, die er uns nicht erklärt. Und ich kann sie so nehmen. Und der dritte Gedanke noch, das richterliche Wirken oder die Wirksamkeit, dass unsere Gegenwart auch einfach immer wieder wird Scheidungen herbeirufen. Und das sehen wir hier beim Anfang, beim Startpunkt von Elisa. Die drei Punkte gehören zusammen und wir wollen die zusammen lassen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das Leben von Elisa, wo wir einfach deine Hand wieder drin sehen, wie du ihm den Weg geebnet hast, wie du ihm den Weg gebahnt hast, wie du ihn beglaubigt hast, aber auch bewahrt hast. Und danke, dass du heute noch der gleiche Gott bist. Du hast auch uns den Weg geebnet bis hierher. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Du bist Mensch geworden, um uns den Zugang in die Gegenwart von deinem Vater wieder zu öffnen, frei zu machen. Und danke, dass wir dann gerade die vor uns liegende Woche in deine Hand dürfen legen und auch aus deiner Hand dürfen nehmen, dass du jedes Einzelne auf rechter Strasse führst, um deines Namens willen. Dass wir etwas sind zu deiner Ehre und zur Verherrlichung von deinem Namen. Amen.